Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Und wir, das sind heute die Toni. Hallo Toni.
Hallo.
Hi Toni. Und ich, Anja, genau. Wir kennen uns schon, die treuen Hörer. Und wir haben einen ganz besonderen Gast heute. Wir lassen uns ja immer was einfallen, aber auf die Idee werdet ihr jetzt auch nicht gekommen, bin ich mir ganz sicher. Weil wir haben einen Stargast bei uns und einen weiblichen Hans Dampf in allen Gassen. Ich weiß nämlich nicht, wie das weibliche Form davon heißt. So ein Tausendsasser, da gibt's auch keine weibliche Form davon. Aber die Felice Colibius, die ich jetzt herzlich begrüße. Hallo Felice.
Hi.
Hallo. Die macht so viele Sachen und hat schon so unglaublich viel erlebt in ihrem Leben, dass Toni und ich gesagt haben, wir müssen uns einfach mal in Ruhe mit ihr unterhalten, weil wir völlig geflasht sind von den vielen tollen Sachen. Um sie so ein bisschen mal vorzustellen, ich gebe nur mal so ein paar Stichworte, weil es tatsächlich das ist, worüber wir jetzt einfach zusammen einfach mal reden und sie so ein bisschen ausfragen. Felice ist in Indien aufgewachsen. Eine wunderbare, sicherlich auch sehr exotische, für uns so zumindest, exotische Jugend, Kindheit hinter sich, ist dann zurück nach Deutschland gekommen, um hier Abitur und Studium zu machen. Und sie ist aber auch Model. Man konnte es nachlesen, dass sie die Muse von Giorgio Armani ist. Das heißt also, wenn ihr Laufsteg-Filme verfolgt, dann habt ihr sie schon mal gesehen, weil ich glaube, Felice, du warst schon fast überall inzwischen und bist da echt, ja, kann man ja schon so sagen, oder? So ein Laufsteg-Star. Ich bin völlig fasziniert, wenn man deinem Profil folgt auf Insta. Ich finde es immer wieder völlig faszinierend, das habe ich auch zu Toni schon gesagt, als wir vorher uns drüber unterhalten haben, wie wandelbar du bist, ja. Also ich hätte dich auf keinem einzigen Bild sofort wiedererkannt. Ich habe jedes Mal gedacht, oh mein Gott, das ist jemand völlig anderes. Das finde ich sowas von faszinierend. Und die Geschichte, wie man dich entdeckt hat, das ist ja wirklich, ist eine tolle Geschichte. Die darfst du uns auch gleich erzählen. Und das ist das eine auch oder das andere. Und ja, hast du so ein bisschen, also nicht nur deine Leidenschaft für Produkt- und Grafikdesign entdeckt, sondern auch darüber können wir uns gerne unterhalten, sondern auch für die süßen Sachen des Lebens. Und wir sind tatsächlich, wir haben gesagt, oh mein Gott, der Valentinstag steht vor der Tür. Und da geht's immer um die süßen Sachen des Lebens auch. Und wenn man anderen Leuten gerne eine Freude machen möchte. Und du machst was ganz Tolles. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt, Glaspopcorn und Chocolate Fudge. Beides Sachen, die ich sehr liebe. Glaspopcorn habe ich erst durch Felice kennengelernt. Da darfst du auch gleich noch was dazu sagen. Chocolate Fudge ist eine große Leidenschaft. Und ja, es ist wahnsinnig lecker, was du da machst. Insofern, Dankeschön. Bühne frei. Hallo Felice und herzlich willkommen nochmal.
Vielen Dank.
Wie war Indien?
Oh, Indien. Eine ganz andere Welt, also eigentlich ein ganz anderes Universum schon. Also ich bin da echt als Baby da aufgewachsen. Mit 17 bin ich dann nach Deutschland gezogen, um mein Abitur halt nochmal zu machen, damit ich halt auch einen deutschen Abschluss habe.
Nochmal? Da muss ich jetzt gleich einhängen. Nochmal? Das heißt, du hast schon dein Abitur gemacht und hast es dann ein zweites Mal gemacht.
Ganz genau, weil ich war auf einer internationalen privaten Schule in Indien, in Goa. Und dann bin ich halt nach Deutschland gekommen, um halt meine Papiere zu zeigen, damit man das halt auf Deutsch übersetzen kann. Und dann hat halt das Schul- und Kultusministerium in Deutschland gesagt, so, wir können damit nicht viel anfangen. Sie haben ja keine richtigen Noten, das sind ja Buchstaben und keine Zahlen. ist halt deutsches Schulwesen, ist halt ein bisschen so anders, so die Regeln. Und dann haben die halt zu mir gesagt, ich muss nicht die ganzen Jahre irgendwie nochmal machen oder irgendwie so, also die haben gesagt, okay, sie können einfach einsteigen in das letzte Jahr in einer Schule hier in Deutschland und dann können sie halt so ihr Abitur nochmal machen. Und dann habe ich gesagt, klar, okay, mache ich. Und dann war ich halt ein Jahr hier in Deutschland und dann bin ich hier geblieben.
Aber das stelle ich mir jetzt auch wirklich schwierig vor. Also ich weiß nicht, also bei uns im Bekanntenkreis und Freundeskreis sind jetzt einige Kinder, die oder Jugendliche, ja, die jetzt so kurz vorm Abitur stehen und Und wenn man denen jetzt sagen würde, das ist total toll, wenn du es gemacht hast, aber du musst dann das nochmal machen, wenn du woanders hingehen möchtest, dann würde jeder sagen, was? Moment mal. Das ist ja schon auch eine Herausforderung, weil du ja ein ganz anderes Schulsystem kennengelernt hast und dann auf ein deutsches Abitur sich vorzubereiten, das stelle ich mir ehrlich gesagt echt aufwendig vor.
Ja, also total. Also womit ich das auf alle Fälle so ein Beispiel nennen kann, ist halt zum Beispiel Mathematik. Also ich würde mal sagen, in fast jedem Land oder in vielen Ländern rechnet man halt einfach anders. Man kommt halt auf das gleiche Ergebnis, aber man hat einen anderen Rechenweg. Und das und diesen Telefonat von meiner Mathematiklehrerin, meiner Mutter, das ist sehr oft passiert, weil dann immer gesagt worden ist, ja, die Feli, die hat ihre Hausaufgaben gemacht, das war nicht richtig, sie hat nicht richtig gerechnet und auch bei der Schulaufgabe. Und dann ist sie dann schon fast wütend geworden, sie so, ja, aber sie hat das richtige Ergebnis, oder? So, ja, aber der Rechenweg, der ist falsch. Also mit solchen Sachen hatte ich halt voll die Probleme. Da bin ich fast gar nicht klargekommen. Da muss ich dann sagen, das ist dann echt ein Hindernis. Aber Deutschland hat halt auch seine Regeln und das war halt auch einfach echt schwierig für mich. Also ich meine, ich konnte ja so oder so rechnen oder ich war ja schon gebildet fürs Abitur. Aber diese Rechenwege oder wenn man irgendwie Deutsch hat, Deutschunterricht oder so, wie man auf sein Ergebnis kommt oder wie man auf das Endprodukt kommt, das ist halt in jedem Land so ein bisschen anders. Und das war halt das Schwierige. Aber sonst habe ich es geschafft und ich habe dann schon ein paar Mal gedacht so, oh Gott, nee, ich springe aus, ich will hier eh nicht bleiben, ich gehe ja eh wieder zurück. Und dann hat halt meine Familie gesagt so, nein, Feli, es ist echt wichtig, dass du auch einen deutschen Schulabschluss hast. So ein deutscher Schulabschluss hat halt echt einen richtig guten Ruf auf der ganzen Welt, so wie wenn du in England irgendwie studiert hast oder einen Abschluss hast in einer Privatschule, es kommt immer total gut an, so, ja, ich habe in Harvard studiert, also es ist einfach so. Und habe ich gesagt, okay, das ist eh nur ein Jahr und da beiße ich mir die Zähne zusammen und dann habe ich es hinter mir und habe es dann auch geschafft, zum Glück.
Wolltest du dann zum Studieren in Deutschland bleiben oder was hat dich bewegt, wo du gesagt hast, ach, ich gehe jetzt doch nicht zurück?
Also in erster Linie sind mir ja noch mehr Türen geöffnet worden, also viele verschiedene Wege mit einem deutschen Schulabschluss. Ich meine, ich habe ja dann die Möglichkeit, vor allem mit dem Abitur, kannst du überall studieren. Ist ja egal wo. Also es ist echt Wahnsinn. Also darf man echt nicht unterschätzen, auch wenn man jetzt halt gerade in der Schule ist und sagt so, okay, ist mein letztes Jahr Abi, ich kann abspringen, habe trotzdem irgendwie meinen Realschulabschluss oder so. Mach's einfach weiter. Es lohnt sich. Und auch wenn vielleicht der Schulabschluss jetzt vielleicht nicht so ein geiler Schnitt ist, Hauptsache man hat ihn und hat ihn auch geschafft, weil das kommt gut an. Und und dann bin ich halt geblieben und dann hat mich halt auch meine Agentur entdeckt. Dann haben die gesagt so, nee, du bleibst jetzt hier in Europa, weil wir schicken dich nämlich gleich nach Frankreich. Ja, und dann die haben mich dann nach dem Abschluss, haben die mich dann einfach angerufen, also mich auf Facebook gefunden, beziehungsweise eine Freundin war mit meiner Managerin befreundet auf Facebook und hat dann ihr geschrieben, so, hey, ich habe da eine Bekannte, ihre Tochter, schau sie dir doch mal an. Und dann hat sie mich halt angeschrieben, da habe ich gesagt, ja klar, sie kann mich anrufen. Und dann hat sie mich sofort angerufen und dann bin ich 3 Wochen später nach Paris geflogen und war dann gleich in Marseille und bin dann exklusiv für Gucci gelaufen. Also das ging relativ schnell, also nicht mal 4 Wochen unter Vertrag und dann schon auf dem Laufsteg gewesen, was ich... Bin ich sehr, sehr dankbar meiner Managerin, die Veronique.
Also das ist ja total irre, sag mal. Hast du das, aber ist es was, also Hast du das vorher schon mal gemacht? Also hattest du da schon Erfahrung? So, ja klar, Laufstecken, klar, kein Ding. Oder auf dem Cover von der Vogue oder so. Ich weiß schon, wie das geht. Das ist total cool. Ihr müsst mich nur noch casten. Wie muss man sich das vorstellen bei dir? Wie war das?
Ja, also es war natürlich was ganz Neues für mich. Also ich meine, klar, es fängt ja, würde ich mal sagen, so mit 12, 13 an, da schaut man sich die ersten Magazine an und dann sagt man sich, oh, ich will auch so aussehen und dann, oh, ich kriege auch solche Brüste und er ist ja so.
Ja, klar.
Und da habe ich das halt schon ein bisschen so gekannt. Aber, und dann natürlich auch America's Next Topmodel habe ich mir natürlich angeschaut. Mit Tyra Banks fand ich der Wahnsinn, weil die natürlich in Indien auch, da gibt's die ganzen amerikanischen Sender und Cartoon Network und die, also das ist so mein Favorite. Und dann habe ich halt gedacht, so, wird wahrscheinlich genauso sein. Mal schauen, wie ich damit umgehen kann. Es war natürlich ganz, ganz anders. Klar, es ist natürlich schon sehr, ich würde mal sagen, am Anfang sehr überfordernd, weil ja, niemand kennt dich und du wirst halt schon am Anfang wirklich mit auf Händen getragen von einem Ort zum nächsten, also wurde ich zumindest von meinem Manager, dem Alex, und hat mich halt echt zu jedem einzelnen Klienten halt, ist er mit mir mitgegangen und mich in die Hand genommen und gesagt, ist alles gut, du musst nichts machen, du musst irgendwie nicht irgendwie schauspielern oder so, stell dich einfach vor, so wie wenn wir uns irgendwie irgendwo essen oder Tee trinken oder so, einfach ratschen und dann erledigt sich alles von selber. Und ja, war natürlich schon aufregend.
Glaube ich.
Und dann sind wir da zu zweit, waren wir dann in Marseille, weil, also wir waren erst in Paris, sagen wir es, also Schritt für Schritt. Und dann war es natürlich erstmal total deprimierend für mich, natürlich die ersten Tage. Also ich meine, ich war erst eine Woche in Paris, zum allerersten Mal in Frankreich, war noch nie in Frankreich, erstmal das. Aber wenn du halt echt jeden Tag zu verschiedenen Agenturen gehst und jeder sagt erstmal, nein, sie ist noch nicht erfahren und sie wirkt noch ein bisschen unsicher. Und dann gehst du halt irgendwie jeden Tag zu 2, 3 verschiedenen Agenturen und nach 3, 4 Tagen hast halt alle Agenturen in Paris durch. Und wenn jeder Nein sagt, dann denkst du auch so, oh mein Gott, ich bin so hässlich.
Oh Gott.
Warum bin ich hier? Und bis ich dann natürlich auch gecheckt habe, so hey, es geht nicht um hübsch sein oder dass man irgendwo reinpasst. Vor allem in Frankreich, das ist High Fashion Business. Das heißt, du musst deinen eigenen Look haben. Wenn du aussiehst wie jemand anders, der ihn schon gibt, dann wird es erst recht schwierig für dich sein, weil die wollen ja keine Kopie von jemandem haben, sondern die wollen dich haben. Und dafür steht halt auch das High Fashion Business halt. Oder ein High Fashion Model, das ein High Fashion Model hat sein eigenes Image. Das heißt, wenn man den Namen hört oder wenn man das Bild sieht, ach ja, das ist die, die hat das und das und das gemacht. Und genau. Und dann war ich natürlich total am Boden zerstört. Dann hat er gesagt, mach dir keine Sorgen. Du brauchst keine Agentur hier in Frankreich, wir kriegen das schon hin. Ich kenne die ganzen Leute. Und dachte mir so, oh ja klar, wie die all irgendwie was versprechen. So, ich kenne den und ich mache die zum Superstar. Und ich meine, sowas kennt man ja, solche Geschichten. Ne? Und dann so, okay, whatever, ich bleib jetzt noch 2 Wochen in Frankreich und dann probiere ich es aus, dann kann ich ja eh nach Hause gehen. Und dann war es halt so, es war dann der 5. Tag und hat gesagt, okay, so, jetzt gehen wir aus dem Hotel raus. Wir fahren jetzt mit dem Zug in 2 Stunden nach Marseille. So, wo ist das? Also, in welchem Land ist das? So, ja, ist noch immer Frankreich. Also, ich wusste nicht mal, wo Marseille ist. Also, ah, okay. Und dann sind wir direkt mit dem Zug nach Marseille gefahren und dann hat er mir gar nicht mal erzählt, wohin, mit welcher Klient das ist, ne? Also ich habe einfach blind vertraut. Und dann bin ich so, ach, das passt schon. Und dann hat er gesagt, als wir dann nach 2 Stunden oder so, hat er dann gesagt, du, wir treffen den Designer von Gucci. Und dachte mir so, okay. Also ich konnte als erstes damit nicht anfangen, weil ich meine, okay, ich habe Gucci gehört, aber noch nie irgendwie wirklich ein Bild davon gehabt. So, okay, Gucci ist halt wahrscheinlich ist halt eine gute Marke. Und bis ich dann aus dem Zug ausgestiegen bin, dann standen da so Chauffeure mit meinem Namen drauf, wo ganz groß noch Gucci stand. Gucci, Feliz Colibius. Also, oh mein Gott, hä, woher wissen die, wie ich heiße? Das kann ich super merkwürdig. So, nee, ich steige jetzt nicht ins Auto ein. Wer weiß, wer ihr seid. und er so, nee, alles gut. Die wissen schon, dass du kommst. Ich so, okay. Und dann habe ich gesagt, bin ich jetzt halt gebucht? Und er so, nee, du bist noch nicht gebucht. Und dachte mir so, boah, was ist das für ein Rollercoaster hier? Ich so, erst so, jetzt sehe ich die, jetzt heißt es, ich bin doch nicht gebucht. Dann irgendwie so, dachte ich so, was ist hier los? Und es war halt ein Casting, es war halt ein exklusives Casting, deswegen haben die einen halt eingefahren, beziehungsweise eingeflogen, die Models, die sie halt wirklich gepickt haben und richtig ausgelesen haben. Dann bin ich halt vom Designer an dem Tag gelaufen und dann hat er mich genommen, hat er gesagt so, ja, das passt so, wir sehen uns morgen. Also auf Englisch hat er gesagt, oh, I like this look on you. Okay, let's take pictures. Also so, als würde er so fragen, ah, könnte ich ein belegtes Brötchen bitte haben und einen Kaffee dazu? Also, da war so viel los, so viel Lichter überall. Ich habe gedacht, ich bin auf einer Bühne. Es war ja fast so. Aber bloß das ganze Haus war so. Da ich so, ich war so aufgeregt. Meine Finger waren so schwitzig, die Fingerspitzen. Ich dachte so, so habe ich noch nie geschwitzt. Was ist denn da jetzt los? Und dann, ja, dann bin ich, habe ich halt Fotos gemacht und bin dann halt ganz wackelig gelaufen. Oh Gott, das erste Mal richtig High Heels getragen. Ich meine, ich bin in Indien aufgewachsen, ich bin barfuß rumgelaufen im Dschungel. Ich meine, High Heels, ich wusste nicht, was High Heels sind. Also, und das hat ihm gefallen, das Wackelige. Und dann habe ich zu meinem Manager dann gesagt, zum Alex, Alex, du, ich bin, glaube ich, gestolpert. Das war so wackelig. Und dann hat er gesagt, nee, das passt schon. Und dann hat er halt gesagt, so, ja, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Der hat gemeint, der fand dein Walk richtig toll. Und ich so, hä, wie? Und er so, ja, also das Wackelige, das hat ihm total gefallen. Das ist so dein Ding. Ich so, was? Ich so, okay, mein Ding. Okay, dann wird das jetzt mein Markenzeichen, dass ich nie laufen kann. Und dann auch, wenn du natürlich diesen Zuspruch bekommst, ich meine, wenn du zum ersten Mal dort bist und dir werden nicht unbedingt negative Sachen, aber deine Marke wirklich dir richtig krass gesagt, was du für Makel in Anführungszeichen hast, was eigentlich nicht wirklich Marke sind. Aber wenn du weißt so, okay, eigentlich läuft man nicht so, oh mein Gott, ich bin so schlecht und die wollen mich und nee, das kann doch nicht sein, ich muss nach Hause. Und dann, aber das war dann alles halb so wild und das hat dann alles gepasst und ja, bin dann am nächsten Tag gelaufen und jeder fand das toll. Und dann habe ich halt, ja genau, dann bin ich, war ich auf dem Laufsteg und habe dann erstmal nicht gewusst, wie das ja alles aufgebaut ist. Ich bin ja auf dem Friedhof gelaufen. Da ich so, hä, was? Auf dem Friedhof? Also, wo sind wir hier? Das kann doch nicht sein. Ich gehe jetzt. Und die haben dann an dem Friedhof solche Flammen aufgestellt, halt echt so mit so einer so speziellen Leute, die das halt so alles aufstellen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, professionell. Und dann ging auf einmal links und rechts die Flammen hoch. Da dachte ich mir so, und jetzt soll ich da durchlaufen oder was? Und es war wild. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass neben mir Anna Wintour stand. Und ich so, und jetzt soll ich nochmal laufen oder wie? Und also, ich meine, denen solche Namen und ich meine, ihr ihre Silhouette kennt man, ne? Ja. Auch wenn man nicht wirklich viel mit Fashion zu tun hat. Anna Wintour mit ihrer Chanel-Brille und ihrem Bob. Man muss nur die Silhouette sehen, dann weiß man schon, wer das ist. Ja, aber es hat anscheinend jedem gefallen. Und dann habe ich im Nachhinein zum Glück erst erfahren, dass es alles auch noch live war. Weil ich so, hätte ich gewusst, dass es live war, wäre ich wahrscheinlich in die Flammen gesprungen oder so.
Ey, aber was für ein Erlebnis, ja. Das ist ja total irre.
Krasse Story.
Ja, also und dann das Krasse war, also es war ja dann auch das Gespräch, dass ich halt nur für einen Tag da bleibe vor Ort. Und ich bin dann halt über eine Woche geblieben, weil die dann gesagt haben, wir finden den Look toll, der hat dir voll gestanden, das ist dein Look, der gehört dir. Und hat mir mein Manager, der Alex, gesagt, so, ja du bleibst jetzt halt noch 2 Tage da, weil die ganzen großen Magazine, die sind hier auch vor Ort da, weil die gleich die neuen Kollektionen shooten wollen. Und dann dachte ich so, was? Und dann hat er gesagt, ja, du übrigens, die Vogue will dich, die Harper's Bazaar will dich und die Elle will dich auch. Aber ich mache jetzt halt hier, ich selektiere hier nicht so, wie selektieren, die wollen mich, ich muss da überall hin. Und dann die so, nein, wir machen jetzt halt erstmal nur die Vogue, Vogue Magazine und Harper's Bazaar. Alles andere erstmal nicht. Wir machen nur die Top-Magazine. Und da ist so, weißt du, so, wenn jemand, für ihn war das normal, über solche Themen zu reden, für mich waren das so voll andere Wörter, fast eine andere Sprache, wie er mit mir geredet hat und wie ist so seine Strategie und so, und ich dachte so, oh mein Gott, jetzt habe ich es gerade geschafft, jetzt macht er mir alles kaputt, jetzt darf ich mit denen nicht shooten und mit denen nicht shooten. Nee, aber das hatte alles so seine Gründe und das hat alles gepasst und das hat war alles prima. Und dann, ja, habe ich halt angefangen zu shooten. Mein erstes Shooting, also war am nächsten Tag. Und dann waren das halt so große Magazine gleich. Da war ich echt baff. Ich war schon die ganze Zeit baff, aber irgendwann mal war das zu viel krasse Sachen, wo ich dann einfach in so einem, wie eine Art wie Schlafmodus war. Ich war so monoton die ganze Zeit. So, okay, ich gehe jetzt dorthin, ich gehe jetzt halt zu Harper's Bazaar, jetzt gehe ich zur Vogue, jetzt gehe ich zu Vogue Magazine. Okay, so wie als würde ich, ja, jetzt habe ich Matheunterricht, in einer halben Stunde muss ich jetzt zum Deutschunterricht, Doppelstunde, und so war das dann, war in der Einstellung war ich dann. Und es war ja auch zum Glück so, sonst hätte ich wahrscheinlich kein Bild mit.
Aber ich finde das echt krass, weil ich meine, du musst ja schon, weißt du, also ich sage jetzt mal, also keine Ahnung, wer Germany's Next Topmodel oder was auch immer mal jemals gesehen hat, ja, der weiß ja, wie, weiß ich nicht, wie die sich da alle verrückt machen, ja, was das Laufen betrifft oder wie mache ich, wie wirklich vor der Kamera, was muss ich da alles tun und so, und da ist ja schon viel, und das ist ja jetzt nichts, womit du dich jetzt praktisch vorher dein halbes Leben intensiv auseinandergesetzt hast. Es hört sich ja jetzt nicht so an, als hättest du jeden Tag Laufstegtraining gemacht, ja, oder keine Ahnung, mit einem Fotografen an deinem, weiß ich nicht, Ausdruck gearbeitet oder was auch immer. Und ich finde das total schön, weil das so ein bisschen jetzt mal so ein Gegenentwurf für diese Branche ist, ja, weil man der Branche unterstellt man ja eben alles Mögliche, à la Heidi Klum, ne? Und und es ist halt, ich finde das wirklich echt erfrischend, weißt du, dass du das einfach machen konntest, weil man dich einfach cool fand und wahrscheinlich auch wirklich, vermute ich jetzt einfach mal, weil das halt einfach so natürlich war, ja, und nicht so dieses Aufgesetzte, dieses, weiß ich nicht, ich habe jetzt hier 1000 Sachen trainiert. Ich finde es total spannend, aber ich kann mir das gut vorstellen, wie aufregend das war. Das ist echt
total.
Ja, Wahnsinn.
Also ich meine, klar, ich habe ein bisschen Laufstegtraining, also und die Veronique, die ist ja für uns die Model-Mama. Sie war ja auch Model und hat echt für Yves Saint Laurent, und also die war ja selber ein richtig krasses Model und hat uns nicht, oder mich, mir natürlich auch Laufsteg Unterricht gegeben. Okay. Aber das ging halt alles so schnell. Ich einen Tag bevor ich nach Paris gefahren bin ich zu ihr hin und habe dann Laufsteg geübt für 2 Stunden, und dann ging es am nächsten Tag hin, ne? Also ich hatte jetzt halt nicht so wirklich so Unterricht, wo ich irgendwie tagelang oder wochenlang geübt habe, sondern es ist so, nee, 2 Stunden und es muss sitzen. Und dann, wenn du Wackler hast, dann ist es dein Charakter und ciao, jetzt geht's nach Paris. So, okay. Ja, ich glaube, es ist halt auch, glaube ich, in vielen Sachen so, in vielen Arbeitgebieten, wenn man das so sagen kann. Klar, übt man und lernt man, aber wenn man zu viel übt oder zu viel sich an diese Regeln hält, oder dann hat man auch so das Individuelle nicht mehr so, und dann macht man auch schneller Sachen falsch, würde ich mal so sagen. Weil dann richtest du dich immer nach diesem Schema. Und dann bist du erst recht unsicher, weil du im Kopf weißt, ah, ich muss eigentlich so und so und so laufen. Mhm. Und dann, wenn du halt einfach, wenn dir einfach gesagt wird, hey, du musst einfach sicher auf den High Heels sein. Und wenn du dann ein bisschen Schlenker machst oder die Arme ein bisschen komisch aussehen, kannst du immer noch üben. Aber dann hast du halt einfach deinen eigenen Walk und das macht dich individuell. Und ich glaube, das ist auch bei Grafikdesign, würde ich mal sagen, auch so. Oder bei Illustratoren. Ich meine, klar, man kann da auch irgendwie ein Studium belegen oder sollte man oder könnte man, je nachdem, wo man sich bewirbt. Aber da hat man ja dann trotzdem noch so seinen eigenen Signature-Look, würde ich mal so sagen.
Mhm. Würdest du dann sagen, dass du so in deinem ganzen stressigen Alltag und von dem einen zum nächsten, vermisst du Indien? Vermisst du es so, in dem Land zu sein? Und denkst du da oft dran?
Wie geht's dir? Total. Also ich versuche gar nicht dran zu denken. Ich meine, ich war das letzte Mal vor 2 Jahren in Indien. 2,5 Jahren. Also nee, ich würde mal sagen vor 3 Jahren. Doch, vor 3 Jahren war ich das letzte Mal und es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Und ich schaue mir auch schon keine Bollywood-Filme oder irgendwie so Serien an, weil wenn ich dann das sehe und dann diese Musik höre, dann fange ich an zu heulen und denke nur, wo bin ich nur? Ich meine, ist ja nicht schlimm hier. Ich fühle mich total wohl hier in Deutschland, also keine Frage. Aber da kriege ich halt voll einen Hype natürlich. Da merke ich dann schon so, okay, also da merke ich dann schon auch selber so, ich bin wirklich aus Indien. Also mein Herz und meine Seele gehört dahin.
Hast du da noch Freunde oder Familie?
Ja, also ich habe da auf alle Fälle Bekannte und Familie. Eine kleine, also meine Mutter hat ja meinen Bruder adoptiert, den Rakesh, und den ich ja schon seitdem ich ein Baby bin kenne. Und ja, da hat halt auch meine Mutter auch früher sehr viele Charity-Sachen auch einfach ohne eine Organisation, sondern einfach selbstständig, einfach vor Ort im Dorf einfach geholfen, wo sie konnte. Und auch Straßenhunde und auch den Kühen irgendwie geholfen, dass man halt schaut, dass die halt nicht nur viel Plastik essen, sondern halt auch, auch Gras oder so, da wo halt Grünzeug ist, dass sie da wenigstens mehr bekommen. Ja, also ich bin eigentlich mit, würde ich mal sagen, ich weiß nicht, ob man das sagt, mit Charity aufgewachsen oder einfach mit guten Taten aufgewachsen, was für mich normal war. Für mich war das so, oh, das macht man halt so, wenn man die Zeit hat und die Möglichkeit hat, dann hilft man halt. Und meine Mutter war schon immer so, ich hatte dann auch so am Anfang so pessimistische Haltung für Hilfsorganisationen. Und da habe ich auch lange immer so gedacht, so, ja, ganz ehrlich, wenn du den Leuten helfen willst, dann fliegst du einfach halt dorthin und dann kochst du und kaufst vielleicht ein paar Spielsachen und Schulsachen und dann gibst es denen vor Ort persönlich und dann hast du jemandem geholfen. Bis mir dann halt klar geworden ist, es hat halt nicht jeder die Chance oder die Möglichkeit, in das Land zu reisen und da wirklich vor Ort zu helfen. Da ist man so ein bisschen auf Hilfsorganisationen angewiesen. Und da muss man sich halt seine, die fürs einen halt passt, die Organisation halt finden und dann so helfen, wenn man kann und möchte. Ja, und deswegen war meine Mutter auch immer so, nee, wir machen das selber mit Hand und Fuß und wir sind dabei vor Ort.
Ja, ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere, ja, ganz andere Bindung halt natürlich auch an den Ort, wenn ihr da vor Ort halt auch so viel gemacht habt, ja, ist ja klar. Gibt es euer Haus noch? Also hast du das dein Zuhause quasi da noch, wo du aufgewachsen bist?
Ja, also meine Mama, die ist ja noch verheiratet. Ich muss mal schauen, ob ich ein Bild finde. Also die ist ein älteres Haus und ein portugiesisches Haus, weil in Goa, da waren natürlich die Portugiesen früher, es war ja eine Kolonie von den Portugiesen. Ist ein ziemlich großes Haus, ist also portugiesische Häuser oder die älteren portugiesischen Häuser, weiß ja nicht, wie das heutzutage ist. Ist wahrscheinlich auch moderner. Da bestehen halt die Häuser nicht aus 2, 3, 4 Etagen, sondern es ist einfach eine Etage. Die sind halt sehr, sehr hohe Decken, weil das halt für das heiße Klima gemacht ist. Und da hast du auch, damit es einfach kühl bleibt, wie es, ich weiß nicht, kann man das, also ich habe nicht in der Höhle gelebt, aber so ist es doch auch. Also in der Höhle. Ja, es ist ja auch kühler als draußen.
Genau, warm, Luft steigt ja hoch. Ja.
Also ich bin nicht in der Höhle aufgewachsen, das will ich jetzt nicht sagen. Ich bin im richtigen Haus aufgewachsen. Mit Küche und alles, also alles gut. Nee, aber die sind halt so aufgebaut, also muss ich mal gucken.
Und da ist deine Mama jetzt noch?
Genau, also sie ist jetzt halt in Indien, die ist da immer so 5, 6 Monate. Und jetzt ist sie halt im November schon hingeflogen. Und die kommt wahrscheinlich so vielleicht Januar, März, April vielleicht. Genau. Ja, da bin ich ziemlich neidisch. Schickt sie mir immer Bilder und Videos. Dann bin ich so, sag mal, geht's noch? War es an Neujahr und Weihnachten da? Und dann fand ich das eigentlich immer in Indien, habe ich immer gedacht, oh, ich will mal nach Deutschland, nach Europa, so Weihnachten, so richtiges Weihnachten. Ich meine, ich habe ja keinen Schnee gesehen, bis ich 16 war. Ich kannte keinen Schnee. Also klar, von Filmen, Zeichentrick. Ich meine, ich als Kleinkind, da war ich, ich würde mal sagen, ich war vielleicht 7, da sind wir in die Himalayas gefahren in den Ferien. Und da gab es jetzt nicht Schnee. Also wir waren da zu einer Zeit, das war sehr kalt. Und da haben halt die ganzen, weiß nicht, wie nennt man diese LKWs, die den Schnee so schippen und dann zur Seite an der Autobahn halt so polstern, damit man halt freien Weg hat. Und das war, glaube ich, irgendwie so ziemlich quadratisch oder perfekt irgendwie da auf der Seite so aufgeräumt. Und ich kann mich da fast gar nicht mehr erinnern, nur so ganz leicht. Aber meine Mutter hat gesagt, ich war total panisch. Ich habe gedacht, wenn es schneit, dann kommen die in riesigen Würfeln runter aus dem Himmel. Also, wie machen das die? Die ganzen Häuser gehen kaputt im Winter. Weißt du, wie ist das, wenn man halt ein kleines Kind ist? Man nimmt halt alles sofort so, ich weiß nicht, so anders war und gleich so krass. Im Nachhinein denke ich so, boah, wie konnte ich mir denn überhaupt vorstellen, dass Schnee in riesigen, oh Gott, also das war so mein erstes Erlebnis. Das war echt, also ich würde mal sagen, also als ich ein Teenie war in Indien, mein Parfum war Moskitospray. Ich habe die ganze Zeit nach irgendwie so Alkohol gerochen, weil, naja, das sprühst du dir halt am Nachmittag, abends und dann, klar, gehst du duschen, aber das ist ja voll die Chemie, das sprühst du dir überall. Also ich musste mich immer von Kopf bis Fuß, eigentlich müsste ich mich mit diesem Zeug duschen, dass ja nichts an mir rankommt. Und hatte ich überall, also das war mein Signature Parfum. Moskitospray. aber ja, also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe echt Heimweh, weil es ist echt so schön in Goa. Also wer sich irgendwie überlegt, mal nach Indien zu gehen und ein bisschen Scheu vielleicht hat vor Indien, weil man vielleicht so das Klischee halt irgendwie kennt, kann ich Goa sehr empfehlen, weil das sehr heruntergeschraubt ist und sehr westlich im Gegensatz zu Sri Lanka oder so ist. Mhm. Ich meine, Sri Lanka ist wieder ein eigener Ort, aber halt ist jetzt nicht so das gleiche wie im Norden oder Westen. Mhm. Genau, also Goa ist halt sehr westlich und teuer. Also im Gegensatz zu den anderen Städten. Mhm. Aber da kann man sich echt, also ich würde sagen, wenn man das erste Mal dort ist und man möchte sich da ein bisschen rantasten, kann ich Goa sehr empfehlen. Da sind überall noch richtig viel Dschungel und das ist echt toll. Also bei mir, ich komme ja aus Kandolim, wenn vielleicht jemand sich das mal anschauen will. Kandolim schreibt man mit C und Kandolim in Goa. Und da der Strand, der ist riesenlang. Also ich glaube, das ist eines der längsten Strände oder der zweitlängsten Strände in Indien. Und dann kommt dann nach dem Strand erstmal so ein richtiges verdschungeltes Gebiet für, ich würde mal sagen, 200-300 Meter und dann kommen die ganzen Häuser, fangen langsam an. Das hat man ja auch gesehen. Von unserem Haus war noch sehr überwuchert mit den ganzen Palmen und Bananenblättern und so. Einfach toll. Also es ist echt traumhaft. Es ist einfach magisch. ja. Und dann, wenn man halt aus dem Fenster schaut oder auf dem Balkon ist und einfach den Strand hört und die Wellen sieht und nur das Meer und den Sonnenuntergang, ach, ist einfach traumhaft. Das ist einfach so,
ich muss wieder zurück. Ich würde jetzt auch gern die Tasche packen. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Toni?
Ich auch.
Oh mein Gott, echt, das ist jetzt irgendwie, für alle, die jetzt Fernweh haben, ist das jetzt natürlich nicht so ganz, da müsst ihr jetzt durch, also macht Pläne, denkt an den Sommer, alles wird gut und dann Reisetasche packen und irgendwann, genau.
Ein neues Reiseziel auf der Liste.
Ja, genau, ja, unbedingt, ja. Aber jetzt bist du ja hier und so ein bisschen was hast du ja aus der Ferne mitgebracht tatsächlich und hast daraus ja ein Business gemacht, weil jetzt müssen wir einfach auch mal über die süßen Sachen reden. Jetzt hast du ja über deinen Job als Model ja schon ein bisschen uns mitgenommen, ein bisschen erzählt und keine Ahnung, wie du da noch Zeit findest, die anderen Sachen alle zu machen, aber eines dieser anderen Sachen ist ja dein Chocolate Fudge. Und für diejenigen, die jetzt Chocolate Fudge noch nicht kennen, Toni zum Beispiel,
hallo.
Ich habe schon davon geschwärmt. Musst du jetzt unbedingt einfach mal erklären, was es ist. Uns da mal so ein bisschen mitnehmen. Also für diejenigen, die da damit nichts anfangen können, ist es auf jeden Fall, es ist süß, es ist wahnsinnig lecker. Und wenn man es einmal gegessen hat, dann ist man einfach Fan. Also ich kenne niemanden, der es nicht mag. Insofern, wie bist du auf die Idee gekommen?
Also auf die Idee bin ich gekommen, also ich hatte sowieso schon immer im Kopf so, ich möchte, wenn ich so eine alte Oma bin, dann werde ich richtig dick sein und dann werde ich Kuchen backen und dann wird es einen Kaffee dazu geben mit ein, zwei Tischen höchstens. Und dann kann man da einfach mein Gebäck essen und dann trinken und so richtig schön gemütlich. So habe ich mir das schon immer vorgestellt. Und dann hat sich halt einfach letztes Jahr einfach sich so ergeben, wo ich dann gedacht habe, jetzt schaue ich mal, weil ich backe ja sowieso immer sehr gerne, also die Nachbarn bei uns hier, die kaufen sich schon nichts mehr, sondern weil die wissen immer, es riecht hier nach Schokokuchen oder hier riecht's irgendwie sehr lecker, da gibt's was von der Feli bald. habe ich auch schon mal eine Nachricht schon von unserer Nachbarin von oben bekommen, so, machst du gerade irgendwas? Nicht so, ja, wieso? So, er wollte nur fragen, weil hier, es riecht so lecker. Ja, also bei mir gibt's immer was. Und dann habe ich halt, Pralinen habe ich halt dann damit angefangen. So, ich liebe Pralinen und meine Tante hat mir so ein Korb, nicht kann man Kochbuch sagen, Pralinenbuch, man kocht es ja nicht, aber da es war so ein Set mit so Silikonförmchen und so ein kleines Büchlein. Ich glaube, das hat sie vom Bubenbude geholt, hat gesagt, so, ach, nimm dir das mal, das schenke ich dir und experimentier doch mal. Und dann fand ich das so toll und dann habe ich halt immer für die ganze Familie immer so einmal im Monat irgendwie so ein Päckchen verschickt und habe die überrascht. Und dann habe ich halt dann zu Weihnachten dann noch so ein Päckchen bekommen mit so mehr Inspiration. Und dann habe ich auf YouTube geschaut und habe halt, und ich bin halt totaler Fan von Mochi. Also ich bin auch von der japanischen und koreanischen Süßigkeiten oder Patisserie bin ich halt total begeistert, weil die haben natürlich ihre eigene Richtung und dann haben die auch eine ganz tolle Art und Weise, was es im Westen schon gibt oder Westliches, dann einfach nochmal verfeinern irgendwie, ne? Mhm. Also die sind auch in Korea, die sind auch total bekannt mit so ganz wahnsinnig krassen so Macarons, so ganz ausgefallene Formen und Geschmäckern und die haben halt zum Teil halt diesen Fudge halt, ich würde nicht sagen verbessert, aber irgendwie verfeinert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so, oh, das finde ich echt toll. Und dann habe ich halt dasselbe ausprobiert, das Fudge. Und dann habe ich für eine Feier von Freunden, habe ich dann einfach gesagt, ach, ich mache da jetzt halt mal wieder eine Ladung. Und dann ist halt so mitbringst, was man halt, weiß man, bringt ja immer so irgendwas zur Einweihungsparty, irgendwas mit. Und dann so, ach ja, bitteschön, guten Appetit. Und denen haben es voll gefallen. Die so, boah, du solltest unbedingt was machen. Du machst so viel. Warum machst du denn nicht irgendwie ein Business irgendwie draußen? Dann habe ich halt, okay, ach komm, dann probiere ich es mal aus. Und dann kam es halt gut an. Die haben es überall rum erzählt. Und dann halt, okay, jetzt mache ich meine Webseite. Und dann, die Webseite kann ich ja immer wieder ausschalten, wenn ich keine Lust mehr habe. Habe ich gedacht, so, ich habe ja keinen Laden. Und seitdem mache ich das. Und dann habe ich halt meine Küche in Stuttgart und dann einmal die Woche mache ich dann halt meine Ladungen und dann wird halt verschickt.
Was heißt, du hast deine Küche in Stuttgart?
Genau, also ich finde das ganz toll. Hier in Stuttgart kann man sich halt auch Küchen mieten. Also am Anfang habe ich im Schloss Solitude in Stuttgart habe ich da meine Sachen kreiert. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Shoutout zu Schloss Solitude. weil ich da habe ich nämlich keine Miete gezahlt, keinen Strom gezahlt. Die haben gesagt, ach du, stell dich da hin und fang einfach an. Und wir finden es toll, was du machst. Und wir haben den Platz gerade. Und dann war ich dort, bis ich dann halt gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr annehmen, das ist ein bisschen, fühle ich mich komisch. Und dann habe ich halt entdeckt, dass man halt auch Küchen mieten kann, ne? Hier in Stuttgart. Also da gibt's ja da gibt's auch ein Haus, wo die so ganz viele Küchen so nebeneinander haben. Also die sind jetzt nicht unbedingt für Business ausgelegt. Also man kann die natürlich auch für Business benutzen. Man kann die halt so stundenweise mieten, so wie zum Beispiel, wenn du eine zu große oder eine arg große Familie bist und zu Hause ist zu wenig Platz, weil du eine kleine Wohnung hast, dann kannst du dort eine Küche mieten mit so einem Esstisch und dann kannst du dort einfach zu 15 kochen. Echt?
Das wusste ich gar nicht. Cool, das muss ich auch mal merken, weil das ist ja eigentlich auch total nett, wenn du mit Freunden und du sagst, naja, also zu Hause habe ich eigentlich den Platz nicht, wir sind ein paar mehr Leute, aber dann ist es ja total nett, wenn man da hingeht. Ja,
ist echt toll. Also die sind dann zum Teil auch wirklich schön eingerichtet, also schön Holztisch, richtig schön, also und das ganze Equipment da, kannst halt sagen, was du halt so brauchst und entweder haben die Sachen oder nicht, aber eigentlich haben die alles, weil da auch sich Business, kleine Small Business halt sich auch einmieten so am Tag, so für ein paar Stunden wie ich und ich finde die Idee einfach toll, vor allem ich würde mal sagen, eigentlich auch Apropos Corona, wenn man jetzt sagt, so ich bin jetzt sehr, also überhaupt nicht so sicher, jetzt halt so viele Leute bei mir zu Hause zu haben, wo ich halt auch wirklich schlafe und wirklich wohne, auch wenn jetzt alle getestet sind und geimpft sind und geboostert, wie auch immer, dass man halt trotzdem einen anderen Ort halt hat, dann hat man es auch nochmal sicher, weil das sind ja auch professionelle Küchen. Das heißt, da ist ja auch jemand vom Gesundheitsamt da und checkt, ob alles in Ordnung ist mit der Küche, damit dann halt auch kleine Business die benutzen können, weil sonst könnte man es ja nicht benutzen. Es müssen ja so richtige BKD-Küchen sein, dass du da auch wirklich Sachen verkaufen kannst. Also ist alles da und finde ich das echt sehr, sehr praktisch.
Und kannst du mir jetzt nochmal verraten, was genau ist Fudge? Also was muss ich mir unter Chocolate Fudge vorstellen?
Also Chocolate Fudge bei mir, also es sind echt nur drei Zutaten. Es ist einmal fair gehandelten Kakao und ein bisschen Milch und Zucker. Und dann das Milch und Zucker, das kocht man, das wird dann ein bisschen dickflüssig. Und dann mischt man das mit Kakao. Und dann schneide ich das in Würfeln und dann verpacke ich das. Und dann kann man das echt wirklich genießen.
Toll.
Mit einem heißen Kakao oder nochmal Schokolade obendrauf. Das ist echt toll. Also ich benutze keine Konservierungsstoffe, also keine künstlichen, weiß ich, ob ich das sagen darf. Also, dass ich keine Konservierungsstoffe nehme, weil Zucker ist ja ein Konservierungsstoff. In dem Sinne. Aber ich tue da jetzt halt nichts irgendwie anderes rein. Das sind die drei Zutaten und dann ist es halt so. Also ganz simpel und glutenfrei, weil es ja Milchzucker und Kakao. Für Nase ist kein Mehl drin. Und dann die ganz traditionelle Art und Weise, wie man Fudge macht, sind ja eigentlich, Anja, ich glaube, du kennst ja die, die sind ja richtige Blombenzieher. Also das macht man eigentlich so mit Butter und Sahne kommt was noch rein, je nachdem, was für eine Sorte das ist. Und die sind ja so richtige Bricks, also die sind ja richtig so, kannst du richtig abbeißen. Und bei mir ist halt echt keine Butter drin und ich wollte halt, deswegen fand ich das so toll, diese in Japan und Korea, die verfeinern das alles so und das ist halt, mein Chocolate Fudge ist halt ein Fudge, aber es ist halt voll weich. Ich finde, das ist halt auch einfach das Erlebnis, finde ich halt einfach voll toll, dass du halt, ja, so was Harmonisches hast. Also so gehe ich so an meine Kreationen dran, wenn ich irgendwie was Neues kreieren möchte oder so, will ich, dass das auch so ein Wohlfühl erlebt. Das ist mein normales Fudge ist auch ein tolles Erlebnis, aber es hat so was, ich weiß nicht, so Kuscheliges irgendwie so. Und ja, wenn ich das.
Aber das kann ich auch nur unterschreiben. Also das ist, ich kenne ja nun dein Fudge schon und es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und das trifft es eigentlich ganz schön, was du jetzt gerade sagst. So dieses, ja, das ist so kuschelig. Also ich finde nämlich tatsächlich, diese Blombenzieher, die sind ja anstrengend. Also man will die ja gerne essen und denkt, ja, so, und dann hängt es irgendwo und dann lutscht man sich das vom Zahn noch runter und ich weiß nicht was, ja, und denkt sich so, oh. Ja, also das ist ja fast schon ein bisschen anstrengend, ne? Also dieses, das Fudge, was ich aus Australien oder Tasmanien kenne, das war auch schon so in der Mitte, also es war jetzt auch kein Blombenzieher, sondern war auch eigentlich, also ganz angenehm zu essen, aber ist trotzdem noch kein Vergleich zu dem von dir. Das ist wirklich einfach sehr lecker und ich finde es ganz schön, weil das passt auch, finde ich, für das Glaspopcorn. Weil das ist nämlich auch so, das kennt ihr alle, ja, wenn man beim Popcorn nämlich dann auf solche so Stücke, Zuckerstücke beißt, ja, oder da irgendwie, weiß ich nicht, an der einen Stelle ist irgendwie wahnsinnig viel, an der anderen Stelle ist irgendwie, weiß ich nicht, kein Zucker rangekommen. Und dein Glaspopcorn ist ja auch was ganz Spezielles. Das musst du uns jetzt nämlich auch nochmal erklären, weil ich habe es vorher nicht gekannt. Das ist was Verrücktes, Tolles.
Ja, also Glaspopcorn, also ich nenne es Glaspopcorn, weil es halt auch so brüchelig ist. Also es ist halt, ich benutze halt Demeter-Mais und dann wird es halt in einer Heißluft-Popcornmaschine halt aufgepoppt und dann habe ich eine Bonbonmasse, die ich halt selber mache mit verschiedenen Geschmäckern. Mango, Bubblegum-Geschmack, Minze, whatever, also ist alles dabei. Also, und was ein richtiger Highlight ist, halt mein salziges Karamell. Ist übrigens alles vegan. und
das ist Monster.
Ich liebe salziges Karamell. Ich muss es unbedingt probieren.
Oh.
Ja, und genau, das ist dann eine Bombenmasse und dann schwupps ich das einfach auf die Popcorns oben drauf und dann mische ich das und dann wird es halt einfach kalt gestellt. Und dann ist es halt richtig brüchig, also so richtig einfach brüchig. Also das finde ich halt auch so angenehm an so spezielleren Konfiserien, dass man halt was essen kann und dann ist es so angenehm zu essen und dann ist es auch nach einer kürzeren Zeit so wieder weg. So, oh, ich habe jetzt halt mich kurz was richtig schön genießen lassen und dann, es ist halt nicht die ganze Zeit irgendwie im Mund oder man muss sich beschäftigen. Und ich habe halt eine sehr gute Erfahrung halt auch mit anderen Patisserien und auch Bäckereien gehabt, die sich dann auch meine Popcorn, Glaspopcorn halt bestellt haben, die sie dann für Cupcakes oder Torten benutzt haben, weil die ja diese Bonbon-Ummantelung haben und dann nehmen die Flüssigkeit oder Buttercreme nicht so krass auf und dann kannst du halt voll das geile Instagram-Picture machen oder Video machen und dann kannst du auch ein bisschen länger brauchen, um das tolle Bild zu bekommen und dann ist es trotzdem noch knusprig. Mhm. Ja, und ich habe mir da halt Inspiration geholt von Tangulu. Das ist, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen so, man weiß nicht so ganz genau, von wo das kommt. Also die Japaner sagen, das kommt von denen, die Koreaner sagen, das kommt von denen und die Chinesen sagen, es kommt aus China. Also ich würde mal sagen, es haben die alle so zur selben Zeit halt einfach Mischkultur einfach halt entdeckt und ist halt auch aus Asien halt. Und das Tangulo, das ist halt, ihr kennt bestimmt aus dem Jahrmarkt oder so die Früchte, die dann mit so einer Bonbon-Mischung so also eingetaucht sind. Und die sind ja so richtig, richtig hart. Also ich fand die immer richtig cool. Aber ich habe dann irgendwie nur so ein, zwei Früchtchen davon gegessen. Mhm. Und dann war es halt einfach viel zu hart. Und dann bist du ja auch im Jahrmarkt an rumtanzen und was auch immer. Da willst du nicht stundenlang da dran rumkauen. Und dann habe ich halt gedacht so, hey, Popcorn ist voll knusprig und das Tangulo, diese Tangulo-Mischung, diese Zuckermischung oder Bombermischung ist auch voll einfach knackig. Und dann habe ich gedacht, ach, das probiere ich mal aus. Habe ich zu Hause gemacht und fand das richtig geil. Und dann habe ich das ein paar Freunden geschickt. Und ich dachte, ja, also das musst du jetzt halt auch aufnehmen. Da dachte ich so, okay, dann mache ich das und haben die Leute toll gefunden. Ja, freut mich total, dass die Leute das halt so gern haben. So, auch so, ich so eine Bestätigung so, was, die Leute kaufen wirklich das, was ich gemacht habe? So, ich meine, okay, mir schmeckt's, aber okay, vielen Dank. Nee, also das ist so die erste Einstellung irgendwie so. Klar, du willst irgendwie was erzielen oder je nachdem, was du für eine Arbeit machst, so klar, du strengst dich richtig an auf dein Projekt und dann ist es, finde ich, auch oft so, ich habe auch oft gemerkt von anderen Leuten, die sagen, boah, den hat echt mein Projekt gefallen. So, ja, ist ja klar, du hast ja stundenlang dran gearbeitet und du hast dich da wirklich damit befasst. Und das ist ja, was du erzielen möchtest. Aber dann hat man ja trotzdem dann so, ach Gott, das hat ja doch wirklich geklappt. So. Und das finde ich halt auch, finde ich halt ganz nett. Finde ich echt, den Support finde ich ganz toll. Ja.
Das ist super schön, ja. Super schön. Das passt wunderbar, deine ganzen süßen Sachen zum Valentinstag, ist ja klar. Also wer jetzt noch nicht weiß, was er als Besonderes seinem Liebsten, seiner Liebsten, einer guten Freundin, guten Freund, was auch immer, wenn man einfach jemand anderem an diesem Tag eine Freude machen will, weil dafür ist der Tag ja eigentlich da, dann ist es einfach eine tolle Idee. Finde ich. Also, weil es ist so, das ist echt was Besonderes. Es ist ziemlich ausgefallen, ja. Und jetzt, wo du so vor uns sitzt, ihr seht es jetzt nicht, aber wir können es beschreiben, hast du nämlich eins deiner Sweatshirts an, wo lauter Popcorn drauf ist. Das ist nämlich auch total süß. Und das ist jetzt für mich so ein bisschen die Überleitung zu der letzte Punkt, was du noch machst, bevor du uns deine Buchempfehlung gibst. Du machst eigentlich, bist du Produktdesignerin, gell? Und Grafikerin. Genau. Genau.
Ganz genau, ja. Also, ich habe.
Wie machst du das alles? Das ist mir ein Rätsel. Zeitlich ist mir das ein totales Rätsel. Hat dein Tag auch 24 Stunden oder hat der?
Ja,
ja,
das ist so. Ja, leider. Also, ich bin halt sehr kreativer Mensch und ich wollte schon immer, ich würde mal sagen, auch ein zerstreuter Mensch, auch im Kopf. Ist jetzt, weiß nicht, kann man so ein bisschen positiv oder vielleicht auch negativ irgendwie aufnehmen. Aber für mich ist es eher positiv, weil ich halt einfach alles irgendwie machen will. Und deshalb habe ich halt den Einklang gefunden, dass ich halt hier und da ein paar Jobs annehme als Illustratorin oder Grafikdesignerin oder was ich auch gemacht habe, war, ich habe für eine Beauty-Firma in L.A., da habe ich halt das Konzept gemacht für den ihre Fotoproduktion, was sie halt auf Instagram gemacht haben. Und sowas gefällt mir einfach. Einfach so Sachen kreieren einfach. Ob es jetzt halt Süßigkeiten ist oder ob es jetzt halt digital ist. Mhm. Einfach was zaubern. Also für mich ist es Zaubern und ich finde das irgendwie total toll und am Ende hast du so ein Ergebnis und dann gefällt es den Leuten auch und dann so, oh, denen gefällt es wirklich, das ist immer wieder bei dem Thema. Also ja. Ach, ist wirklich was draus geworden. Ich glaube, es ist auch so eine tolle Bestätigung, auch so, wenn man selbstständig vielleicht auch ist oder einfach so einen Job hat, wo man einfach Sachen kreiert, wo man wirklich mit Hand und Fuß da irgendwie was macht und dann entsteht was. Also es ist, wird ja auch gesagt, zum Beispiel Bauarbeiter. Bauarbeiter laut Statistik sind die zufriedensten Arbeiter im ganzen Arbeitswesen. Also es sind die glücklichsten Arbeiter.
Weil die sehen, wie was entsteht.
Genau. Ja. Also ich könnte mir nicht vorstellen, auf der Baustelle zu arbeiten. Ich könnte ein Shooting vielleicht da machen, aber... Nee, aber das ist so ein bisschen so, schon wirklich sehr nachvollziehbar. Ja. Und genau, und da habe ich halt gedacht so, hey, warum mache ich denn nicht meinen eigenen Merch? Das machen ja fast alle heutzutage, ne? Merchandise gibt's von jeder Firma. Habe ich gedacht, ach, ich stimme jetzt alles ab mit Popcorn und Schokolade und habe halt meine Popcorn, die ich halt illustriert habe und habe die halt auf meine 5XL-Hoodies halt drauf gesiebdruckt. Ich habe dann die erste Bestellungen halt selber gesiebdruckt, was ein totaler Horror war, aber es hat Spaß gemacht und ich habe was Neues gelernt. Also das sieht man auch so, weil so man lernt immer wieder was Neues dazu, ob es jetzt halt eine weitere Fortbildung, Workshop ist oder ja, neuen Workshop zum Siebdrucken. Und da habe ich jetzt halt auch gedacht, so, das kann man jetzt halt noch erweitern. Und dann gibt's halt auch Artprints zum Beispiel von mir, halt die man halt einrahmen kann. Oder auch Lesezeichen gibt's auch.
Das ist die perfekte Überleitung, Felice. Genau. Lesezeichen. Yeah. Lesezeichen. Yeah. Du hast mir mal erzählt, bei dir zu Hause in Indien, dass in deinem Zimmer dein Zimmer war voll mit Büchern. Damit bist du aufgewachsen.
Yeah.
Und insofern haben wir in dir auch jemanden, der Bücher liebt. Und das ist tatsächlich die Überleitung zu unserer letzten Frage, weil das ist der gemeinsame Nenner ja von all unseren Gästen. Ihr seid jetzt bestimmt auch alle gespannt, was Felice uns für Bücher empfehlen kann, weil da hast du bestimmt was, wo wir sagen würden, oh mein Gott, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen oder wie schön ist das denn? Genau, her damit.
Ja, also ich bin ein sehr Science-Fiction- und Fantasy-Freak, würde ich mal sagen. Oder Magie. Ich bin sehr so in dieser Welt drinnen. Und ich wünschte auch, ich komme von dort. Was ich so manchmal ein bisschen glaube. In meinem verrückten Kopf. ich weiß nicht, ob es ein Klischee ist, aber jetzt zur Winterzeit, ich bin einfach wieder zu Harry Potter gesprungen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also
kann man ja auch mehrfach lesen, das geht immer.
Ich hab Harry. Also ich habe Harry Potter von als erstes auf Englisch natürlich gelesen und dann alles durch und dann auf Deutsch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, sagen ja auch ganz viele Bücherwurm. Ja, ich finde, es ist echt sehr empfehlenswert, wenn es einen Film von irgendeiner Geschichte gibt oder von irgendeinem Buch, immer als erstes das Buch lesen. Ja, das immer, stimmt. immer. Und wenn man, also ich habe schon dann ein paar Mal natürlich auch als erstes den Film angeschaut und das ist dann voll die Enttäuschung, also der Film, man oft, also für mich, dann so, was? Da passiert ja viel mehr. Also zum Beispiel so ein Harry Potter Buch, da geht ja hunderte von Seiten, also wenn ich sogar, ich über 1000 Seiten, glaube ich sogar, glaube ich, gibt es da ein Buch, je nachdem, ob du es jetzt auf Englisch oder Deutsch liest. Das war, ja, ich dachte so, boah, das Buch, das ist so fantastisch, da sind so viele mehr Geschichten drin, beziehungsweise da, wenn du, vor allem, dann hast du auch mehr so dein eigenes Bild, wenn du halt als erstes Buch liest.
Ja, klar.
Und wenn du halt den Film angeschaut hast, dann hast du schon die ganzen Charaktere und schon den ganzen Ort, wie der aussieht, da kannst du nicht mehr so viel selbst reininterpretieren oder dein eigenes Universum aufbauen, sozusagen. Und Twilight. Twilight finde ich auch ganz toll.
Ich auch.
Oh mein Gott. Ich bin mit Twilight natürlich voll Teenie-Zeit damit aufgewachsen. Ich dachte mir so, oh mein Gott, wie heiß ist der denn?
Bist du Team Edward oder Team Jacob?
Edward. Aber manchmal denkst
du, sehr gut.
Jacob ist eigentlich auch ganz schön heiß. Also ich habe Bella echt verstanden. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich auch hin und her, wäre ich hin und her gesprungen. Ja, er ist ja erst so der Wilde und der, ja.
Was bist du denn, Toni?
Was bist
Welches
du?
Team? Welches Team?
Team du? Edward natürlich, Team Edward. Absolut.
Ja.
Auch weil ich dann halt, als die Verfilmungen kamen, ein riesen Robert Pattinson-Fan war und immer noch bin. Und dann war, was du vorhin meintest, mein Kopfkino war dann ergänzt durch die Schauspieler, weil ich dann den ersten Teil gelesen habe. Und dann kam, glaube ich, auch ziemlich schnell der Kinofilm raus. Und dann habe ich den gesehen und konnte dann mit dem ersten Film die Bücher weiterlesen und mir dann so mein eigenes Kopfkino daraus basteln. Deswegen Twilight habe ich auch sehr geliebt.
Ja, also ich bin da total, also ich, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war echt so in diesem Universum drin. Auch bei dem, also ich fand den Film auch ganz toll, aber, also wenn ich den Film gesehen habe, also als, wenn ich jetzt zurückdenke, mich erinnere, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war 13, 14, wo ich damit angefangen habe, glaube ich, oder so. Und, ich habe fast zum Heulen angefangen. Ich so, nein, ist mein Freund. Also ich war richtig verknallt, bis über beide Ohren. ja. Also ist auch, also die zwei Themen sind, wo ich sage, auf alle Fälle lesen.
Und kommst du denn dann heute noch
ja,
in so
einen... Ja, also kümmert ihr nur.
So einen stressigen Alltag hast, kommst du dann auch noch viel zum Lesen oder ist es jetzt eher mehr vielleicht was
nicht
zum
so
Hören?
Viel.
Oder,
ich habe als Kind sehr viel Bibi Blocksberg und so gehört, also so Kassetten, so Hörbücher. Aber heutzutage kann ich ein Hörbuch irgendwie nicht wirklich lesen. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Also mein Freund, der hört sich sehr oft auch so Hörbücher an und ich weiß nicht, ich muss mich voll konzentrieren. Also mein Kopf ist sehr zerstreut. Also wenn ich verschiedene Sachen sehe in meinem Umfeld, dann ist mein Kopf auch überall so verteilt. Also ich kann da nicht mehr nachvollziehen, was die jetzt halt erzählt haben. Also ich muss wirklich ein Buch lesen, richtig. Also ich muss da voll konzentriert sein, Buch aufschlagen und mich da richtig hineinversetzen. Und ja, ich finde, das ist auch irgendwie am coolsten.
Das ist ja auch, das würde ich gerade sagen, das ist total schön, ja. Also dieses Abtauchen, ne? Das ist so
total.
Das ist wunderschön. Ja, das ist eigentlich ein super schöner Schlusspunkt, weil dieses Lesen, dieses Abtauchen und dieses Ruhe finden und eine andere Welt für sich entdecken und irgendwo eintauchen, das mögen wir, glaube ich, alle, egal jetzt in welcher Form, ja, was es für ein Buch jetzt ist, welches Genre, völlig egal. Wir wünschen euch jetzt an dieser Stelle einfach mal fröhliches Abtauchen. Schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Ich danke dir, Felice, für deine Zeit, dass du uns so viel von dir erzählt hast. Das ist total cool. Yeah. Wir verfolgen dich wie immer. Wir gucken. Ja, und wir freuen uns einfach, dass wir jetzt so einen netten Plausch hatten. Und ich hoffe, ihr alle seid neugierig. Und ja, verfolgt die Felice auch. Links stehen bei uns drin im Buchplausch und auch die Empfehlungen zu den Büchern. Genau. Und deshalb sagen wir jetzt an dieser Stelle, macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Für unsere Buchplausch-Hörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.